Vielleicht haben wir uns einfach verrannt. Und bevor wir jetzt frisches Geld reinholen und da noch fremde Leute noch zusätzlich mit hineinziehen, sollten wir uns wirklich die Frage stellen, ist das jetzt der Moment, wo wir uns ganz tief in die Augen schauen müssen und sagen, hey, sind wir noch am richtigen Weg?
Der Beatframes Podcast. Moderiert von Maximilian Hecke und Matthias Neumeier.
Ehrlich und authentisch. Das sind nicht nur die Eigenschaften ihrer Produkte, genauso ist auch ihr Umgang mit den Erfolgen und Rückschlägen ihrer Unternehmerkarriere. Anna Abermann, die Frau hinter der Getränkemarke Pona, erzählt uns von ihren Beweggründen, ihren Top-Job gegen das Risiko zu tauschen und warum es sich lohnt, konsequent für die eigenen Ideen einzustehen. Spannende Einblicke in die hart umkämpfte Welt des Getränkehandels in der heutigen Folge des Beatframes Podcasts. Yeah. Global Marketing bei BCG, Arbeitsplatz in der schönsten Stadt der Welt, in Wien. Am Geld kann es nicht gelegen sein. Ich denke, du arbeitest heute wahrscheinlich mehr als jemals zuvor. Warum zur Hölle hast du dich selbstständig gemacht?
Gute Einstiegsfrage. Ein bisschen genau aus dem Grund, den du gerade genannt hast. Ich habe wahrscheinlich nicht viel weniger gearbeitet, vielleicht ein bisschen, aber eben für jemanden anderen. Und habe mir gedacht, wenn ich diese ganze Energie in etwas stecke, was meins ist, oder zumindest zum Teil meins, und vor allem für etwas, in etwas, wofür ich stehe, habe ich sicher mehr Lebensfreude dran oder auch generell mehr Freude dran. Und ich hatte gar keine konkrete Idee. Ich wusste nur einfach, das will ich nicht mehr machen. Also nach 6 Jahren BCG im Global Marketing habe ich einfach gewusst, das macht mich nicht glücklich.
Was sind die größten Learnings aus der Zeit von BCG, die du heute gerne verwendest und die du einsetzen kannst als Unternehmerin?
Die Arbeitseinstellung, der ganze Arbeitsethos, also einfach das Learning, dass wenn du viel erreichen willst, musst du einfach viel arbeiten. Also die Tatsache, dass dir nichts geschenkt wird. Egal wie smart du bist, egal wie viel Glück du auch am Weg brauchst, braucht auch jeder, aber geschenkt wird dir nichts. Also wenn du dich nicht reinkniest, wenn du nicht durchkämpfst, auch antizipierst, dass es schwere Zeiten gibt, jetzt im Sinn von einmal Durchhänger, wirst du es nicht schaffen. Also das habe ich sicher gelernt. Also die Einstellung zur Arbeit und mich nicht zu scheuen vor viel Arbeit ist sicher etwas, was ich mitgenommen habe.
Geht dir was ab aus der Zeit?
Ja, so dieses, mein Rechner ist kaputt oder irgendwas funktioniert nicht oder, also technisch gesehen, oder ich muss jetzt Ladekabel bestellen, weil irgendwie, also so, das klingt jetzt so blöd, aber es ist so ein Kleinkram, so organisatorischer Kleinkram, das kann mich irrsinnig lähmen. Also das ist, da kann ich oft Wochen dafür brauchen, obwohl es was Notwendiges ist. Das sind schon so Annehmlichkeiten, an die ich manchmal zurückdenke und mir denke, das war schon sehr angenehm.
Kann ich verstehen, ne?
Das kann jeder nachvollziehen, glaube ich.
Ja. Aber man merkt dennoch, dass du dich sehr wohl fühlst in der Rolle als Unternehmerin und auch als Führungsperson. Was hast du für einen Anspruch an dich selber als Führungsperson, als Unternehmerin?
Ich würde auch nicht sagen, dass ich mich immer so wohl fühle oder immer so wohl gefühlt habe. Ich habe relativ lang gebraucht, um in diese Rolle reinzuwachsen. Das hat vielleicht nach außen gar nicht so ausgeschaut oder schaut auch heute vielleicht noch nach außen nicht so aus. Aber ich bin sicher selbst meine größte Zweiflerin und Kritikerin. Also gerade in Bezug auf Mitarbeiterführung, ich bin da oft überfordert. Und ich stehe auch dazu, ich stehe auch von meinen Mitarbeitern dazu. Ich will auch, dass sie das sehen, weil ich halt nichts davon, eine Rolle zu spielen. Es gibt nicht den Chef und der macht alles richtig. Das stimmt einfach nicht. Fehler machen alle auf allen Ebenen und es gehört auch dazu, die Fehlerkultur im Unternehmen willkommen zu heißen, damit auch keiner Angst davor hat, Fehler zu machen, weil ab einem gewissen Moment, du hast es nicht mehr im Griff, alles. Dann musst du nämlich alles selber machen. Und dann wird es richtig stressig. Das habe ich sehr lange gemacht am Anfang. Ich habe so mir sehr schwer getan. Ich tue mir immer noch schwer, Dinge abzugeben. Aber das ist ein irrsinniger Stress. Und das ist mein größtes Learning am Unternehmertum oder besonders als Führungsperson ist, Dinge abzugeben und das Vertrauen zu haben, dass sie gut gemacht werden. Das hat gar nichts damit zu tun, dass ich glaube, dass die Person das nicht kann. Das ist einfach nur oft auch bis ich es erklärt habe, habe ich es schnell selber gemacht. Aber das ist ihr ab irgendeinem, ab einem, ich sehe, ihr kennt das offensichtlich.
Sehr, sehr gut, ja.
Es ist vor allem gemein den Mitarbeitern gegenüber, weil die wollen ja auch was lernen. Du nimmst ja beiden Personen, die involviert sind, oder allen Personen eine Chance. Mir selber, dass ich mich mehr um das widmen kann, was ich eigentlich tun sollte, und den anderen, dass sie ihre Aufgabe erledigen können und daran wachsen. Also damit hadere ich sehr oft. Aber ich versuche halt mein Bestes, und ich versuche auch immer meinen Mitarbeitern zu sagen, es liegt nicht an euch, sondern es ist mein Ding. Ja? Also es ist einfach mein Fehler oder mein Learning, meine Aufgabe.
Wir sitzen jetzt hier, das können die Zuhörerinnen nicht sehen, klarerweise vor einer Armee von Pona-Flaschen. Vielleicht für diese ganz wenigen Menschen auf diesem Planeten, die nicht wissen, was Pona ist, vielleicht kannst du die Brand mal erklären.
Ich glaube, es gibt noch ganz viele, die es nicht wissen, leider. Pona war die Idee, ein ehrliches Getränk zu machen, wo wirklich nur das drin ist, was du erwartest, wenn du drauf schaust. Also ein Fruchtsaft gespritzt in der Flasche, ready to go, zum Mitnehmen, wo wirklich nur Fruchtsaft, Wasser und Kohlensäure drin ist. Kein zugesetzter Zucker, keine Zusatzstoffe, keine Haltbarmacher, keine Verschönerungsmacher. Und vor 6 Jahren, wie wir das begonnen haben, war das tatsächlich so, dass das, also im To-Go-Bereich besonders, nicht verfügbar war. Fruchtsaft gespritzt ist ja nichts Neues, es ist überhaupt keine Getränkeinnovation per se. Es gab's viele Produkte schon, aber die waren zu 99% alle gesüßt oder zumindest geschönt und selten wirklich ganz ohne Zuckerzusatz. Sogar Apfelsaft gespritzt, der ja wirklich eigentlich süß genug sein sollte. Und unser Anspruch war einfach, ein Produkt, das es schon gibt, in einer höheren Qualität und so ehrlich und authentisch wie möglich zu machen. Ich muss aber dazu sagen, dass die Idee kam nicht von selber, sondern ich habe ein ähnliches Produkt in Amerika gesehen und war extrem überrascht, dass ausgerechnet in den USA, die ja Meister sind, ihnen noch 17 Sachen dazu zu mischen, die kein Mensch braucht, so ein authentisch cleanes Produkt mich überzeugt hat. Es war ein Pink Grapefruit gespritzt, und ich bin ein großer Pink Grapefruit-Fan, und habe das dort getrunken und war total begeistert, ob der Einfachheit tatsächlich, und es war auch in der Glasflasche und es war Bio, und ich habe mir gedacht, Wahnsinn, bei uns ist alles im PET und irgendwie gesüßt und auch viel zu süß, und es gibt immer nur Apfelsaft oder maximal Johannisbeersaft gespritzt.
Wann war das?
2013.
Okay.
Es war in San Francisco, in so einem kleinen Bio-Deli. Ich sehe mich heute noch dort sitzen. Und das waren drei Jungs, die gerade an PepsiCo verkauft haben. Für ziemlich viel Geld. Man weiß nicht genau, wie viel. Oder es gibt da unterschiedliche Berichte darüber. Es war auf jeden Fall sehr viel. Genug, um zu überlegen, könnte man ja eigentlich auch selber machen. Und aus Pona ist in den letzten 6 Jahren einfach mehr entstanden. Mittlerweile machen wir 4 Getränke in 4 verschiedenen Getränkekategorien. Und alle haben aber denselben Anspruch. Es ist ein ehrliches, authentisches Produkt, wo nichts drin ist, was nicht notwendig ist.
Ihr habt letztes Jahr 550.000 Flaschen verkauft und euch dennoch die Sinnfrage gestellt, was da passiert.
Letztes Jahr war ein extrem schwieriges Jahr für uns, also 2019. Wir haben Ende 2018 haben wir 2 Schlüsselpersonen in Schlüsselpositionen verloren im Unternehmen und haben an unserem zweiten Produkt gerade gearbeitet, an Ich bin Wasser, einem Nearwater, und haben also gewusst, es wird extrem hart, die 2 Positionen nachzubesetzen, die dann aber auch so schnell up to speed sein müssen, dass wir dieses zweite Produkt rausbringen. Das hätte eigentlich schon im Herbst 2018 kommen sollen, und hat sich schon verzögert. Und wir haben dann niemanden gefunden, und dann kam ein privater Schicksalsschlag Ende 2018 dazu bei meinem Lebensgefährten, und es war einfach 2019 wirklich, wir haben zwar dieses zweite Produkt gelauncht und es ist auch recht gut gewesen, aber die Person, die gekommen ist neu, ist dann relativ schnell wieder gegangen, der hat sich da nicht eingefunden, das war irgendwie nicht so, war auf beiden Seiten irgendwie nicht so wie erwartet. Und wir sind einfach im Sommer dagestanden und haben eigentlich parallel gerade an einer Investorenpräsentation für externe Investoren gearbeitet. Weil bei uns war klar, okay, wir haben jetzt ein zweites Produkt rausgebracht. Die Wachstumsstrategie ist zwar gut, aber wir haben gesehen, wir brauchen einfach noch ein paar Jahre und wir brauchen einfach frisches Kapital. Und woher kriegen wir das? Und wir waren müde. Also die Kraft war ein bisschen draußen, nach 5 Jahren und immer noch kämpfen. Und wir haben uns einfach überlegt, haben wir es übersehen? Haben wir einfach diesen Punkt übersehen, wo man einfach sagt, es wird nichts mehr? Du kannst, weil du glaubst ja selber so sehr daran, du bist so überzeugt davon, dass das erfolgreich wird. Aber es gibt so viele Faktoren, die da mit reinspielen und es ist einfach im Getränkebereich extrem hart. Es ist extrem hart umkämpft und wir haben so hohe Produktionskosten aufgrund unserer hohen Qualität und wir haben viel weniger Marge als andere Getränke. Und dann sind wir nie so wirklich im Retail angekommen, im LEH, den du eigentlich in Österreich brauchst fürs Wachstum, dass wir uns wirklich hingesetzt haben und gesagt, jetzt geht wieder eine Schlüsselposition, weil es zu viel war auch, weil wir auch etwas aufgebaut haben, was extrem aufwendig ist und mittlerweile sehr komplex. Vielleicht haben wir uns einfach verrannt. Und bevor wir jetzt frisches Geld reinholen und da noch fremde Leute noch zusätzlich mit hineinziehen, sollten wir uns wirklich die Frage stellen, ist das jetzt der Moment, wo wir uns ganz tief in die Augen schauen müssen und sagen, hey, sind wir noch am richtigen Weg?
Ja. Und was war dann die Konsequenz? Also wie habt ihr den Turnaround geschafft, wenn man so will? Oder was war ausschlaggebend, dass ihr gesagt habt,
ja, wir haben dann 2 Tage drüber nachgedacht, unabhängig, also jeder für sich so irgendwie, haben aber eigentlich gemerkt, es ist eher wir sind einfach müde, es war so ein anstrengendes Jahr, auch 2018 schon, und haben gesagt, okay, wir schreiben jetzt nochmal aus und wir schreiben auch ein bisschen breiter aus, wir schreiben nicht mehr für eine Person aus, sondern wir holen uns 2 Personen rein, weil es einfach auch zu viel geworden ist. Wir haben auch übersehen, dass 2 Getränke zu produzieren ist nicht einfach 1+1, sondern es ist, die Komplexität hat sich bei uns massiv erhöht, weil wir auch 2 völlig unterschiedliche Produkte gemacht haben. Und wir holen uns jemanden, Senioren dazu, der auch Erfahrung hat, der ein bisschen von dem Druck auch wegnimmt von uns. Und dann ging es irgendwie Schlag auf Schlag, nahtlos, eine positive Nachricht nach der anderen. Und dann haben wir uns gedacht, okay, nein, jetzt aufzugeben wäre eigentlich blöd. Jetzt haben wir es so lang geschafft und es gibt Menschen, die an uns glauben von außen. Nein, also es war dann, das ist innerhalb von 2 Wochen, würde ich sagen, passiert alles dann relativ schnell. Aber es war das erste Mal, wo wirklich auch echter Zweifel in mir drin war.
Gerade im Food and Beverage Markt, die Marke spielt da eine sehr große Rolle. Wie habt ihr das angelegt? Also wie ist Pona positioniert?
Man muss dazu sagen, dass wir 4 Ursprungsgründer, keiner von uns kam aus der Getränkebranche. Niemand hatte damit was zu tun. Also wir haben das aus voller Überzeugung gemacht. Wir haben ein Produkt gemacht, ein Getränk, das wir gerne kaufen würden. Völlig naiv, so sind wir da dran gestartet. Wir haben keine großen Marktforschungen gemacht. Wir haben entgegen allem, was man als Berater raten würde, haben wir einen total naiven persönlichen Zugang gewählt. Und so haben wir auch das Produkt positioniert. Es ist ein Qualitätsprodukt im oberen Preissegment in der Kategorie. Es ist ein Small Luxury Product. Und das soll es auch ausdrücken. Deshalb war klar, es ist eine Glasflasche. Das Etikett muss ansprechend sein. Wir haben handgezeichnete Illustrationen drauf. Das Papier ist ein Naturpapier gestrichen. Also wir haben da schon, das war uns schon alles sehr wichtig, dass das auch nach außen ein Produkt ist, dass man sich in einem schöneren Restaurant auch auf den Tisch stellen kann, ohne dass es billig wirkt.
Ich habe irgendwo gelesen, der Champagner der Fruchtsäfte.
Das hat tatsächlich mal ein Kunde von uns gesagt. Das hat uns so schön, haben wir als großes Kompliment.
Taugt dir das? Ist das richtig?
Das ist ein bisschen cheesy, finde ich, aber ich glaube, es wurde als großes Kompliment, war als großes Kompliment gedacht.
Okay.
Und dann kommt dazu, dass wir eine sehr feinperlige Kohlensäure haben. Das ist passiert durch den hohen Fruchtfleischgehalt im Getränk, weil unsere Früchte werden ja, unsere Zitrusfrüchte oder auch unsere Äpfel natürlich, die werden mit der Schale verpresst. Und das macht bei den Zitrusfrüchten einen hohen Fruchtfleischgehalt. Und das macht diese feinperlige Kohlensäure aus. Und das erinnert auch ein bisschen an die Kohlensäure von Champagner.
Ich habe gehört, ihr seid gerade in einem Rebranding-Prozess. Was bedeutet das? Wie legt ihr das an?
Die Firma heißt ja Pona sonst nix. Und dadurch, dass wir jetzt aber einfach 4 Getränke produzieren und 4 eigenständige Marken, haben wir beschlossen, okay, wir müssen uns da neu positionieren. Wir sind auch nicht nur mehr Pona. Wir sind eine Getränkeentwicklung. Wir entwickeln, produzieren und vertreiben Biogetränke. Und mit entwickeln meine ich wirklich vom Scratch weg. Also wir machen alles selber. Wir machen die Rezeptentwicklung bei uns in der Küche, punchen wir mit Kräutern und Wasser und Fruchtsäften, und das beginnt ganz im Kleinen. Wir kaufen nichts, wir kaufen keine Aromen dazu, wir kaufen keine Rezepte, das gibt's ja alles. Ja. Also man kann das auch in hoher Qualität kaufen. Ich sage jetzt nicht, dass das immer schlecht ist, was verfügbar ist. Aber wir machen alles selber. Wir geben dann nichts aus der Hand. Und das wollen wir ein bisschen besser kommunizieren, weil wir sind draufgekommen, dass viele unserer Kunden noch nicht einmal kapiert haben, dass unser zweites Getränk, Ich bin Wasser, auch zu uns gehört, also zu Pona, dass das dieselbe Firma ist. Und das ist ein riesen Kommunikationsfail. Wenn wir das bei unseren eigenen Kunden nicht geschafft haben, wie soll das jemand von außen wahrnehmen? Ja? Und jetzt haben wir beschlossen, wir machen ein Rebranding im Sinn von, wir nennen uns anders und machen eine Website, die alle Marken kombiniert. Und der neue Firmenname ist quasi eine Zusammenfassung unserer Werte, und unter diesen Werten produzieren wir folgende Marken.
Also eine Dachmarke, eine die Dachmarke, eine genau. Klammer bildet quasi.
So ist es.
Warum eigentlich die Entscheidung, bei den anderen Produktkategorien einen anderen Namen zu wählen?
Weil sie komplett anders sind. Weil sie andere Getränkekategorien sind, zum Teil auch eine wirklich komplett andere Zielgruppe ansprechen. Das ist wie ein zweites Kind. Das würdest du auch nicht Anton 2 oder Anton und Antonia. Naja, es gibt mehr.
Das ist einfach. Die Tone ist.
Also für uns war es irgendwie klar, die Produkte sind so eigenständig, die brauchen auch eine komplett eigenständige Identität.
Denkt ihr da jetzt auch international mit? Also ist das Thema Expansion da auch ein wesentlicher Faktor? Weil Pona sonst nix wird dann in Schweden vielleicht jetzt nicht gleich verstanden werden.
Das ist richtig, ja. Also lustigerweise exportieren wir ja seit Jahr 2. Also,
okay,
Wo seid ihr überall?
Also unser erstes Exportland war Schweden.
Na bitte.
Ja, da haben wir es schon. Das war jetzt ein Lucky Punch. Oder gut informiert. Ha? Ja, die Schweden sind sehr affin, erstens Bioprodukten gegenüber, dann hoher Qualität. Die haben das Einkommensniveau ist hoch, die geben viel Geld für gute Lebensmittel aus. Das hat gut für uns gepasst.
Welchen Anteil macht das aus?
25%. Über 25, ja.
Okay.
Also ja, wir exportieren von Anfang an, also Schweden, Belgien, Finnland, Tschechien, kleiner Teil nach Rumänien sogar, Schweiz ein bisschen, England jetzt ganz neu.
Und Deutschland nehme ich an.
Nein.
Nicht?
Deutschland
warum nicht?
Ja. Es ist extrem schwierig für uns, Deutschland, weil Deutschland funktioniert irrsinnig regional. Die Leute geben wenig Geld für Lebensmittel aus, weniger als der Österreicher im Anteil. Wir haben eine extrem hohe Konkurrenz dort. Auch jetzt, wenn sie nicht genau das Gleiche machen oder nicht in unserer Qualität, aber es herrscht auch eine hohe Loyalität den deutschen Brands gegenüber, was ja auch schön ist eigentlich. Und diese Loyalität ist auch sehr regional verhaftet. Also da gibt's einfach Marken, die in Berlin und in Hamburg so stark sind, da kommst du einfach nicht rein. Also wenn dich da nicht jemand wirklich will und pushen will, hast du fast keine Chance. Und wir haben einfach bis jetzt tatsächlich keinen Händler gefunden, der sagt, okay, ich mache das jetzt mit euch. Also wir fangen jetzt gerade an. Wir haben jetzt in Bayern jemanden, mit dem wir es probieren. Das wurde jetzt ein bisschen durch die Corona-Geschichte ein bisschen nach hinten geschoben, aber das war jetzt das erste Mal, dass wir ernsthaft versuchen, in Deutschland Fuß zu fassen, aber eben einmal nur in Bayern, weil wir sagen, wir müssen einmal an einem Markt beginnen, der Österreich sehr ähnlich ist, auch vom Essen und Trinken generell, und da bietet sich Bayern einfach gut an. Berlin zum Beispiel ist Hardcore, ja, also da hast du fast keine Chance.
Das ist halt Bobo-Epizentrum.
Ja, aber ohne Geld.
Ja, okay.
Tatsächlich. Mhm. Also
welche Strategie habt ihr am Anfang gewählt, um Pona an die Leute zu bringen?
Ich bin mit dem Uwe, unserem damaligen Geschäftsführer, der das damals gemacht hat mit uns, mit einem großen Koffer voller Pona von Lokal zu Lokal gegangen und haben uns vorgestellt. Das war die Strategie.
Was war das Effektivste bis jetzt?
Das.
Macht ihr Performance-Marketing?
Nein, nicht so wirklich.
Warum?
Das ist eine gute Frage.
Kann man euch gerne helfen.
Ja, genau. Vielleicht reden wir da mal unabhängig davon darüber. Nein, man muss jetzt dazu sagen, bei allem, was sonst super funktionieren mag, lass es die Leute kosten. Lass sie den Unterschied schmecken zwischen unserem Orangen, Blutorangensaft gespritzt oder dem, was sie sonst kennen. Das ist ein unschlagbarer Gewinn für uns, den wir fast immer einstecken.
Also Offline-Hauptkanal,
ja, nein,
ich gesehen habe, es gibt euch online.
Nein,
aber
ja.
Ich nehme an, Hauptthema ist Retail und Bars, Restaurants etc.
Genau. Pona teilt sich auf in diese To-Go-Gastronomie, diese kleinen, wo du was mitnimmst oder schon einmal vor Ort isst, aber wo du im Sichtkühler bist und wenig Getränkesortiment ist, wo da jemand ausgesucht hat, was auch zum Essen passt. Oder im normalen Restaurant oder auch im Biofachhandel, sage ich mal. Wir sind mit Pona in keinem großen Retailer drinnen. Also wir sind beim Dance und beim Reformstag Martin, aber wir sind nicht in irgendeinem der anderen großen.
Bewusst oder weil einfach es zu hart
nicht,
ist?
Wir haben es probiert, hat auch nicht geklappt. Wir sind auch wieder rausgeflogen.
Erklär vielleicht, wie dieses Game im LEH abläuft. Man ist ja relativ schnell draußen, wie du selber sagst. Wie kann man sich das vorstellen?
Wir waren im Merkur und im Merkur waren wir einfach viel zu früh dran. Wir waren niemand. Und das war einfach zu früh. Wir waren dort in diesen riesigen Getränkeregalen von Merkur. Und wenn du da kein Werbebudget hast, um das marketingmäßig zu begleiten, dann gehst du da unter. Also hast du keine Chance. Und das hatten wir null. Ja? Also wir haben es nicht einmal im Ansatz gehabt. Wir waren auch mit Pona schon im Spar, da waren wir relativ lange drinnen, 2 Jahre. Das hat dann nicht so gut geklappt. Aber da sind wir mit in sehr gutem Verhältnis nach wie vor und konnten zum Beispiel unser zweites Getränk, Ich bin Wasser, heuer im April einlisten beim Spar in 550 Filialen, also nicht nur Gourmet, sondern wirklich in diesem Young and Urban Regalen in 550 Filialen. Und das ist super für uns. Ja. Also die haben immer gesagt, wir bleiben im Gespräch, meldet euch regelmäßig, wenn ihr was Neues macht, wir sind interessiert und haben uns da auch sehr wertschätzend empfangen und auch nicht jetzt geholfen, aber sind da offen. Also das merkt man schon. Da hat sich auch viel getan. Und wir lernen natürlich auch dazu. Wir wissen, wir brauchen einfach ein gewisses Marketingbudget. Du musst im LEH was machen. Im Regal stehen bringt ist schon einmal gut, aber im Regal bleiben ist die größere Challenge.
Marke.
Ja. Marke ist alles. Ja.
Marke, 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 genau.
Ihr habt ja auf eurer Website auch stehen, Bio liegt im Trend.
Ja, da sieht man, wie alt die Website ist.
Es hat sich ja, seit ihr gegründet habt, ist regelrecht explodiert, der Markt. Es gibt ja, glaube ich, jedes Monat ein neues, hippes Bio-Getränk.
Ja.
Gibt es da schon ein Überangebot?
Da sprechen jetzt zwei Herzen in meiner Brust. Ich würde sagen, aus meiner Getränke-Perspektive, ja. Da möchte ich natürlich nicht zu viel Angebot haben, das ähnlich meinem ist. Wobei ich jetzt ehrlich sagen muss, da sehe ich immer noch relativ wenig. Es kommt viel so richtig Trendiges, also so mit speziellen Zutaten. Also alles, was mit CBD ist, jetzt gerade total in, oder Alge oder Kohle oder also Schwarzkohle, meine ich jetzt. Aber aus einer Bio-Perspektive finde ich super. Weil nur wenn es viel Angebot gibt, werden auch in Summe mehr Menschen Bioprodukte kaufen. Und das wiederum erhöht oder vergrößert den Markt und erhöht auch die Wahrnehmung, weil die Biobranche immer noch kleiner ist als der konventionelle Markt. Das Angebot ist immer noch trotz allem viel kleiner, als was es konventionell gibt. Du stichst also immer noch leichter raus. Und außerdem ist es einfach gut, wenn viel Bioangebot ist, weil es einfach besser ist.
Zwischenfrage, bis auf die Marge, die natürlich gut ist bei Getränken traditionell, was macht diesen Getränkemarkt so spannend? Warum will jeder diesen neuen Drink erfinden?
Das ist eine wirklich gute Frage. Ich habe mich das jetzt oft selber gefragt. Ich weiß es nämlich wirklich nicht. Die Marge ist gut, ja, ist überzeugend. Bei uns nicht so, weil wir viel zu teuer produzieren. Was es, glaube ich, schon macht, ist die Tatsache, dass du etwas produzierst oder zumindest mitkreiert hast, was dann tatsächlich im Supermarkt im Regal steht. Also das hat schon eine Faszination. Ich glaube, das ist einfach so etwas, der Mensch möchte gern irgendwas produzieren. Ich glaube, das ist so ein Grundbedürfnis. Und das ist etwas, was du in der Hand halten kannst, was du sehen kannst, das steht da, das sehen auch andere, das kauft auch jemand anderer. Ich glaube, das macht schon stolz. Also das ist auch für mich oft noch so, wenn ich irgendwo in einem Lokal sitze und ich sehe Menschen, die irgendein Produkt von uns bestellen, oder ich sehe auf der Straße jemanden, der einen Pona oder ein Ich bin Wasser hat, denke ich mir immer, kennen wir den? Oder ist das ein Freund von jemandem? Oder hat er das wirklich einfach gekauft, weil er es gut findet? Mhm. Und auch, weil der mögliche Hebel groß ist. Wenn du natürlich dann mal im LEH breit vertreten bist, ist das natürlich, dann ist da schon Geschäft und Bewegung drin. Ja? Also das, da ist dann schon eine Upside, die interessant ist. Ich meine, der nächste Mateschitz zu werden, da warten wir alle noch drauf, wer das sein wird. Ich glaube, das wird nicht mehr so schnell passieren.
Sein Sohn.
Ja, genau.
Muss ich auch sagen, hat er auch lang gebraucht dafür.
Er hat auch lang gebraucht, ja. Das sieht nämlich keiner. Die Leute glauben alle, dass das so schnell gegangen ist. Im Gegenteil, es hat sogar sehr lange gedauert.
Was hat er, 10 Jahre Zahnpasta verkauft oder so in die Richtung?
Ja. Ich fände das sehr spannend, einmal diese Seite der Geschichte zu hören.
Wir haben ihn schon angefragt, aber irgendwie nicht geantwortet.
Komisch. Fad.
All I Need hat er verkauft vor kürzerem. Ja. Kennst du denn die Einzelheiten? Das dürfte ein ziemlich guter Deal gewesen sein.
Ich kenne keine Zahlen, wenn du das meinst. Also keine genauen, nur gerüchteweise.
Was sind die Gerüchte? Was das ist eine kolportierte Summe?
Ich glaube, nein, ich weiß es wirklich nicht. Man sagt immer so, wenn man den dreifachen Jahresumsatz bekommt in der Getränkebranche, dann ist das schon ziemlich gut. Und wenn sie das gemacht haben, dann ist es ein einstelliger Millionenbetrag noch, aber ein guter. Die haben wirklich auch eine schöne Geschichte hingelegt. Ja? Also Hut ab.
Gibt es da so eine Lobby eigentlich? Habt ihr so eine Art Lobby der Getränkehersteller, die sich treffen und austauschen?
Haben wir, ja. Wir haben so eine, also es ist keine, für eine Lobby ist es vielleicht zu klein. Wir haben so einen Food and Drink Startup Entrepreneur Stammtisch, würde ich mal behaupten, wo so kleine, so wie wir, so kleinere Startups, auch aber auch mit im Food-Bereich dabei sind. Und da sind eben auch so die Jungs von Hakuma und die von Cafeci, die zwei Gründer dabei und noch ein paar andere, auch eben im Essensbereich. Das ist total nett. Es kommen nicht immer alle, es sind nicht immer alle jeder bei jedem Termin dabei, aber da ist ein Riesenaustausch und wir verstehen uns auch alle sehr gut. Und was ich total schön finde, ist, dass es ein echtes, ehrlicher Austausch ist. Also wir geben uns auch gegenseitig Tipps, wenn jemand mit einem Retailer schon zusammengearbeitet hat zum Beispiel, dann kann ich anrufen und fragen, wie war die Erfahrung, was hat bei euch gut funktioniert mit denen, was nicht. Da wird sehr ehrlich gesprochen und das finde ich total schön, weil wir wissen alle, dass wir zu klein sind, wenn wir uns jetzt auch noch gegenseitig bekämpfen, wäre das der Irrsinn. Wir können alle miteinander voneinander profitieren und das ist weitaus klüger, als jetzt hier im Kleinen die Ellbogen auszufahren.
Was habt ihr noch vor eigentlich? Ihr habt jetzt 4 Brands.
Ja.
Man könnte jetzt gemeinsam sagen, warum nicht mal die erste fett aufblasen, sondern warum gleich so breit?
Das ist eine total legitime Frage, wurde uns auch schon von einem also Händler, mit dem wir sehr eng zusammenarbeiten, tatsächlich so hingeklatscht. Also im wahrsten Sinne so, warum macht ihr nicht eure Hausaufgaben mal bei einem Produkt richtig, bevor ihr 17 andere nachschießt? Ist ganz einfach, wir haben schnell erkannt, dass wir nicht so schnell mit einem Produkt wachsen, wie wir es brauchen würden. Und wir haben aber jetzt dieses Vertriebssystem aufgebaut. Wir haben die Vertriebskanäle, wir haben das Vertrauen unserer Partner, die wissen, dass wir gutes Zeug machen. Und wir haben mit unserem zweiten Produkt eigentlich bewiesen, dass wir es auch noch einmal geschafft haben, in einer komplett anderen Kategorie. Und das war ganz lustig, weil der Partner, mit dem wir mal ein Gespräch darüber hatten, eben über unsere weiteren Vertriebsstrategien, wo eben dieser Vorwurf kam, warum macht ihr nicht einmal eins gescheit, bevor ihr das nächste macht. Die spezielle Person hatte davor unser zweites Produkt noch gar nicht gekostet. Da hat er mal das vorab nur gesagt. Und jetzt sehr lange Erfahrung in dem Bereich. Und dann hat sie gesagt, na gut, jetzt koste ich das halt einmal, was ihr da verbrochen habt, quasi das zweite. Und dann hat sie noch gesagt, und nie erwartet das auch noch, das ist das nächste rückläufige Geschäft. Ja, also warum macht's denn das so auf die Art? Und dann hat sie das gekostet und dann hat sie gesagt, okay, ich nehme alles zurück. Ich verstehe, warum ihr es gemacht habt, weil ihr es einfach gut könnt. Sie hat gesagt, ihr habt es wieder geschafft, ein Produkt zu machen, einfach besser als das, was es gibt. Und ich glaube, das ist auch in Wirklichkeit unser Geheimnis. Wir können nicht besser Vertrieb, weil das können die Großen ziemlich gut und die haben das jahrelang gemacht und das werden wir nie besser können. Aber wir können gute Produkte machen und das hat einen ganz einfachen Grund. Wir gehen keine Kompromisse ein beim Geschmack und bei der Qualität. Wir machen Dinge, die vermeintlich nicht machbar sind. Ich bin Wasser abzufüllen, hat uns jeder gesagt, als stilles Produkt, das wird nicht möglich sein. Du wirst die Haltbarkeit nicht hinkriegen mit einem Kräutertee noch dazu drinnen. Du hast keine Geschmacksstabilität, das Produkt wird jedes Mal anders schmecken mit jeder Abfüllung, weil du, der Fruchtsaft ist immer anders, der Kräutertee ist immer anders. Aber das ist ja genau das, was wir wollen. Wir wollen ein ehrliches Produkt. Auch Pola schmeckt jedes Jahr anders. Die Orangenernte ist jedes Jahr anders.
Warum schreibt sie nicht die Jahrgänge drauf?
Ja, haben wir uns auch schon oft
überlegt. Das ist lustig. Ja,
ist eh ein guter Einwand. Der Punkt ist, was wir eigentlich machen wollen, ist zeigen, dass es geht. Du kannst qualitativ hochwertige Sachen machen. Es geht. Es ist eine Frage des Wollens und nicht des Könnens. Und die Großen wollen einfach nicht und dazu müssen sie stehen. Das passt ja auch. Die wollen Geschmacksstabilität, die wollen, dass der Burger immer gleich schmeckt. Und dann wirst du auch lernen, dass das nicht immer schön ist, was die Natur macht. Unser Blutorangensaft ist das beste Beispiel. Der wird mit der Zeit bräunlich. Wir haben aber eine durchsichtige Glasflasche. Das ist so. Das ist ein Naturprodukt. Das verändert sich. Die Farbe verändert sich. Und das hilft uns nicht immer. Im Gegenteil, der Mensch ist optisch. Wir wollen, das muss attraktiv sein. Aber wenn wir das aufgeben, dann machen wir nichts mehr anders als die anderen.
Stichwort wollen. Willst du dein Leben lang Getränke verkaufen oder kannst du dir vielleicht sogar vorstellen, ich lasse es sein mit dem Unternehmertum, ich gehe wieder zurück in die Beratung?
Na, das kann ich mir gar nicht vorstellen. Also es gibt immer wieder Dinge, die unvorhersehbar sind. Es kann sein, dass wir mega krachen gehen mit der ganzen Bude, ja, dann werde ich mir vielleicht nicht aussuchen können, was ich danach mache. Aber wollen tue ich es nicht. Nein, ich möchte nicht noch einmal in irgendeiner, also vor allem nicht in so einem großen Unternehmen. Dann würde ich eher in ein kleineres Unternehmen gehen, glaube ich. Weil ich gern das Gefühl habe, dass auch ich als Person zähle und nicht nur das Ausfüllen einer Position. Also dieses jeder ist ersetzbar, natürlich ist jeder ersetzbar und auch in einem kleinen Unternehmen ist das so, aber in einem kleinen Unternehmen hast du trotzdem mit deiner ganzen Person und Persönlichkeit noch mehr Impact aufs Gesamte als jetzt in einem großen Unternehmen, wo ich nur ein kleines Rad in einer Abteilung bin. Ich glaube, das ist für mich einfach schon schöner als in diesem großen, wo du untergehst.
Der Beatframes Podcast.
Wir durften uns im Zuge der Aufnahme quer durch das Produktportfolio kosten, darunter auch die neue Brand Bitterschön. Der neue Bitter Orange Drink der Firma, für den Anna und ihr Team mit 17. Juli eine Crowdfunding-Kampagne starten. Da gibt es viele tolle Goodies, lohnt sich also vorbeizuschauen. Wir freuen uns, wenn ihr beim nächsten Mal wieder beim Beatframes Podcast vorbei hört. Bis dahin wie immer viel Erfolg und alles Gute.